Du bist ein Gott, der mich sieht. Anna hat das eben schon gesagt, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie geht es dir, wenn du sowas hörst? Wie geht's dir damit? Fühlst du dich beobachtet, kontrolliert? Oder ist es ein angenehmes Gefühl, wenn du dir bewusst machst, dass Gott jeden deiner Schritte und deiner Worte kennt? Also mich erinnert das daran, dass es jetzt schon Firmen gibt, die sehr viel über mich wissen. Jeder, der ein Smartphone hat, muss sich bewusst sein, dass er ständig Daten von sich an Firmen weitergibt und keine Ahnung hat, wo diese Daten landen oder was damit gemacht wird. Alexa und Siri belauschen deine Gespräche. Zumindest wenn du welche hast. Also die Alexa und Siri, die Gespräche wirst du schon haben, denke ich. Die neueren Fernseher, die spionieren deine Wohnung aus. Naja, je nachdem wie alt sie sind. Die ganz alten nicht, aber die neuen schon. Die haben Kameras da drin. Selbst Saugroboter machen Bilder und die werden anschließend ins Netz gestellt. Also ich habe keinen Saugroboter, bei uns kann das nicht passieren, aber habt ihr davon gehört, wie das in China ist? Da geht das noch weiter. Wenn du da bei Rot über eine Fußgängerampel gehst, dann wird dein Gesicht gescannt, du wirst erkannt und da wirst du sofort angesprochen, was machst du da? Du wirst sofort bloßgestellt vor der ganzen Menge. Das macht in dem Fall sogar noch Sinn machen. Wenn du sofort angesprochen wirst auf einen Fehler, dann wirst du das nicht wieder machen. Aber ich möchte nicht wissen, wofür die Technik in China noch genutzt wird. Und das macht mir Angst, ganz ehrlich. Und das geht immer weiter. Das ist nicht nur in China so, das geht überall weiter. Was alles an Daten gesammelt wird über dich, welche Profile erstellt werden, brauchst nur mal an Schufa denken. Wenn du ein Kredit beauftragst, es kommt nicht darauf an, ob du immer alles bezahlt hast. Es kommt auch darauf an, wo du wohnst. Wenn du in einer Gegend wohnst, wo viele Leute ihre Kredite nicht bezahlt haben, dann wird dein Rating runtergesetzt. Ja. So. Also, diese ganzen Daten. Wer weiß was über mich? Und was wird mit meinen Daten gemacht? Mit meinen persönlichen Daten auch? Das macht mir Angst. Und Gott weiß noch mehr über mich. Der weiß nicht nur von außen von mir, sondern der weiß auch alles, was da drin ist. Auch meine tiefsten Gedanken. Die, die ich keinem verraten würde, das weiß der alles. Aber inzwischen kenne ich Gott so gut, dass ich keine Angst davor habe, dass er sie jemals missbrauchen würde. Er kennt mich, ja, aber er liebt mich auch. Er wird mich niemals bloßstellen, weder an einer roten Ampel noch sonst irgendwo, sondern er liebt mich. Und wenn er das gebraucht, dann um mir Dinge zu sagen, um sie in Ordnung zu bringen, um Fehler zu bekennen, um besser zu werden, heiliger zu werden. Das hört sich so groß an, heilig, aber letztendlich gut zu werden, sag ich mal. Dass ich mit anderen Leuten gut umgehen kann und so weiter, meine Fehler ausmerzen kann. So geht er mit mir um. Und von daher, ich freue mich darüber, dass Gott mich sieht. Übrigens stammt dieser Satz von Hagar. Hagar ist in Ägypten geboren. Und irgendwann hat Abraham sie als Sklavin gekauft für seine Frau, damit sie seiner Frau dienen kann. Wir wissen, Abraham ist von Gott gerufen worden, um Stammvater für ein Volk zu werden, was Gott sich ausgesucht hat, was er sich heranbilden wollte, um sich zu offenbaren, um seine Herrlichkeit einem Volk auf dieser Erde zu offenbaren, damit die ganze Welt erkennt, wer Gott ist. Das war sein Plan. Und Abraham war der Vater sein sollte. So, Abraham hat das auch angenommen, aber Abraham und Sarah blieben bis ins hohe Alter kinderlos. Wie sollte das funktionieren, dass er Vater von etwa einem Volk werden sollte, wenn er keine Kinder hat? Abraham und Sarah hatten keine Antwort darauf. Aber Sarah hatte eine Idee, eine menschliche Idee. So, wenn ich keine Kinder kriegen kann, ich habe ja noch eine Sklavin, die ist auch eine Frau. Und deswegen hat sie ihm vorgeschlagen, so schlaf doch mit meiner Sklavin und schaff mir Kinder dadurch. Und so ist Hagar die erste Leihmutter geworden. Hagar war die erste Leihmutter. Abraham hat sich darauf eingelassen, auf diesen Vorschlag von seiner Frau. Und Hagar ist tatsächlich schwanger geworden. Und für Hagar war das natürlich, ja, so der Hausherr, der Chef von der ganzen Sippe, so der ist mit mir zusammengekommen und ich bin von ihm schwanger geworden, habe ich jetzt doch eine ganz andere Stellung, als ich vorher hatte. Und entsprechend ist sie auch mit ihrer, ich sag mal, Chefin umgegangen, mit Sarah, ja, und hat sich über Sarah erhoben, hat sich so, ja, hat Sarah nicht mehr als Chefin behandelt, sondern ich bin jetzt was Besseres. Und das hat Sarah sich logischerweise nicht gefallen lassen und sie hat sich bei Abraham beschwert und gesagt, Abraham, so, das geht nicht. Meine Sklavin, die gehorcht mir nicht mehr, die benimmt sich nicht mehr sowieso. Und Abraham sagt, ja, dann geh doch mit ihr um, dann mach doch, was du willst mit ihr. Ich lasse dir freie Hand. Und Sarah hat das genutzt und hat Hagar so richtig rangenommen. Ja, so, man hat ja so seine Möglichkeiten, die dreckigste Arbeit, die stinkigste Arbeit oder sonst irgendwas. Ja, und sie hat Hagar so richtig bedrückt und gedemütigt, ja. Also sie sollte wirklich wissen, so Sarah ist hier Chefin und du hast gar nichts zu sagen, so. Und Hagar hat darunter gelitten. Sie hat so sehr darunter gelitten, dass sie es nicht ausgehalten hat und weggelaufen ist. Und zwar, wohin? Wo läuft man hin, wenn man wegläuft? Da, wo man herkommt, also Richtung Ägypten, ja. Da ist ihre Heimat, also ist sie dahin gelaufen. Und auf dem Weg dahin begegne dir ein Engel. Und jetzt kommt das Wort Gottes, 1. Mose 16, 7 bis 16. Das lese ich jetzt. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Achso, dass das Sarai heißt, hat durchaus eine Bedeutung. Sarah ist erst, als sie selbst ein Kind bekommen hat, umbenannt worden in Sarah. Ja, ich habe eben vorhin immer von Sarah gesprochen. Zu der Zeit hieß sie tatsächlich noch Sarai. Und jetzt geht es weiter. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, es zwischen Kadesch und Baret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram gab seinem Sohn, dem ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Soweit die Geschichte mit Hagar und Ismael und dem Gott, der sie sieht. Dieser Engel, der ihr begegnet, ein Bote Gottes oder auch, man könnte durchaus auch sagen, Gott in Gestalt eines Engels, erkennt ihren Namen Und er spricht sie mit Namen an. Denn der Engel, also den Engel hatten sie noch nie vorher gesehen. Das war für sie im Grunde ein Fremder. Und er spricht sie mit Namen an. Das heißt, er macht ihr bewusst, ich kenne dich. Ich kenne dich beim Namen. Und er sagt sogar so, woher sie kommt, beziehungsweise ne, so, er fragt sie dann, woher kommst du denn? Ja, und was machst du hier? Das heißt, er glaubt ihr, dass Gott nicht wusste, woher Sarah kommt? Dass sie nicht ganz genau auch ihre Beweggründe kannte, warum sie da ist, wo sie war? Natürlich wusste er das, ja. Und er spricht ja auch sie zu Anfang an so Magd der Sarai. Also er weiß auch, wo sie eigentlich zu Hause ist, beziehungsweise wo sie gedient hat. Ja, er weiß eine ganze Menge über sie. Und trotzdem nutzt er dieses Wissen, was er hat, nicht aus, sondern er begegnet ihr, zeigt ihr, ja, ich kenne dich, ich weiß, woher du kommst und wer du bist. Aber ich nehme jetzt mein Wissen nicht und schreibe dir jetzt gleich vor, was du alles zu machen hast, sondern er fragt sie, warum bist du hier? Er gibt ihr also die Gelegenheit zu antworten. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja? Wenn wir gleich alles unser Wissen jemandem offenbaren und sagen so, ich kenne dich ganz genau, ich habe Daten über dich gesammelt und das und das und das und das und das, dann kriege ich eher Angst, als dass ich zu demjenigen Vertrauen habe, wenn ich den überhaupt nicht kenne. Ja, also er fragt sie, er wartet auf eine Antwort und er gibt ihr damit auch die Chance, so willst du jetzt Vertrauen zu mir haben, weil ich dir ja schon offenbart habe, ich kenne dich, willst du jetzt Vertrauen haben, willst du dich darauf einlassen oder nicht? Sagst du jetzt die Wahrheit oder verschweigst du mir was? Und Hagar ist komplett ehrlich, aufrichtig ehrlich, sagt, ich bin weggelaufen. Ich habe es nicht ausgehalten bei meiner Chefin bei Sarai und ich bin weggelaufen. Und daran merkt der Engel so, sie ist aufrichtig, sie hat ihr Herz geöffnet und sie ist aufrichtig. Und dann, mit aufrichtigen Leuten kann Gott gut umgehen. Wenn sie jetzt zugemacht hätte und gesagt hätte so, was geht dich das an, was ich hier mache? Ja, und irgendeine Geschichte erfunden hatte. Ich bin hier auf der Suche nach Wasser und frage mich, ich will meine Verwandten besuchen in Ägypten. Dann hätte der Engel gleich gewusst, so, da kommst du eigentlich nicht weiter. Wer nicht aufrichtig ist, mit dem kann Gott nicht umgehen, mit dem kann Gott auch nicht weiterführen. Aber Hagar ist aufrichtig, ehrlich und deswegen geht der Engel darauf ein, beziehungsweise Gott geht auf sie ein und spricht mit ihr. Und dann erklärt er ihr so, was er mit ihr vorhat. Gott hat einen Plan mit Hagar. Und vor allen Dingen auch mit ihrem Sohn. Und das offenbart er ihr. Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und dieser Sohn, den sollst du so und so nennen, aber er wird ein großes Volk werden. Unzählig viele sollen aus ihm herauskommen. Und das ist für jemanden, also ich weiß nicht, ob das für uns heute so attraktiv ist. Ich glaube, wir denken nicht mehr so. Aber für die damalige Zeit war das was Besonderes, etwas Erstrebenswertes. Ich bin nicht einfach nur so auf dieser Welt, sondern aus mir werden viele, viele Leute werden. Ja, ein großes Volk. Damals war die Erde auch noch nicht so bevölkert wie heute. Ja, also ich werde bedeutend. Ich bin nicht einfach nur ein unbedeutendes kleines Menschlein, sondern ich werde bedeutend. Und das ist das, was Gott, der Hagar hier offenbart. Ja. Und er verspricht ihr, sich um sie und auch um die Nachkommen zu kümmern. Ich kümmere mich drum. Ich bin mit dir. Aber das funktioniert natürlich nur, weil das ist ein Angebot Gottes. Ich kümmere mich um dich, aber das funktioniert nur, wenn der andere das auch zulässt. Gott macht das nie so von wegen so, ich halte jetzt deine Hand und du läufst jetzt dahin, wo ich will, ja? Und du hast keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Gott bietet nur an, ich kann dich gerne führen, aber wenn du die Hand nicht nimmst und dich führen lässt, dann macht er das nicht. Ja? Sehen wir unter anderem bei Sarah. Warum hat Sarah diesen Vorschlag gemacht, Hagar als Leihmutter dem Abraham zu geben? Das war ein menschlicher Weg. Das war nicht Gottes Plan. Gott hatte was anderes gesagt. Aber Sarah hat gedacht, so, wenn das so nicht funktioniert, wie Gott das gesagt hat, muss ich mir doch irgendwas selber ausdenken. Wie oft versuchen wir, menschliche Möglichkeiten zu finden für das, was Gott eigentlich tun will? Haben wir selber oft genug, habe ich selber auch schon oft genug ausprobiert. Hat Gott uns auch mal als Gemeinde gesagt, wir sollen nicht immer nach menschlichen Möglichkeiten gucken, sondern wir sollen ihm was zutrauen. Wunder. Und wir wissen ja, also ich gehe jetzt heute nicht drauf ein, aber wir wissen, dass auch Sarah noch, also obwohl sie, es ging nicht mehr, ihr nicht mehr nach der Frauenweise, so steht das bei Luther. Also sie war eigentlich, der Leib war abgestorben, das heißt, sie konnte gar kein Kind mehr kriegen, rein menschlich gesehen. Und trotzdem hat Gott ihr das versprochen und sie hat in ihrem Alter noch ein Kind gezeugt. Ja, nicht gezeugt, sondern das hat Abraham gemacht, aber sie hat eins geboren. In ihr ist eins gewachsen. Und das war genau das, was Gott tun wollte. Dieses Wunder. Also Israel, das Volk Israel ist auf ein Wunder, auf Gottes Wirken begründet. So, und das wollte Gott tun. Das mit Hagar und Ismael, das war eine Idee, menschliche Idee. Und so schiefgegangen ist es ja auch. Wir wissen, dass Ismael zum Feind geworden ist. Von dem Volk Israel, ja, er stammt zwar von Abraham ab, aber geht in eine vollkommen andere Richtung, auch nicht unbedingt Gottes Wille. Er hat sich nicht leiten lassen, sondern er ist Gegner geworden vom Volk Israel. Also nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. So, kommen wir zurück zu Hagar. Gott erzählt ihr, also der Engel, sag ich mal, Gott in Gestalt dieses Engels, erzählt ihr also, was mit diesen Sohn in ihrem Bauch geschehen soll und was auch für ihre Zukunft gilt. Und wie reagiert Hagar? Ist sie erschrocken? Für Hagar war das erste Mal, dass jemand sie so wahrgenommen hat und so mit ihr umgegangen ist. Sie war ihr Leben lang Sklavin gewesen, ihr Leben lang wahrscheinlich nicht, aber ihr Erwachsenenleben hat sie als Sklavin verbracht. Und da war immer Druck von oben, nicht erst zum Schluss, sondern auch vorher. Als Dienerin musst du immer auf das hören, was dir die anderen sagen. Du hast im Grunde kein freies Leben. Ja, du bist immer unter Kontrolle. Und das ist das erste Mal, dass jemand sie wertgeachtet hat, ihr gesagt hat, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist mir wichtig, ich sehe dich und ich kümmere mich um dich. Das hat sie vorher noch nie erfahren. So geht Gott mit uns um. Also Hagar fühlt sich nicht beobachtet von Gott, sondern gesehen von Gott, wertgeachtet, geliebt. Nicht kontrolliert, sondern behütet. Ein Gott, der mich sieht, der meine Sorgen und meine Not wahrnimmt, der mir etwas zumutet, weil er ein Ziel mit mir hat. Er passt auf mich auf. Ein Gott, der mich sieht. Er mutet ihr ja auch was zu. Also Gott ist ja nicht nur so, Eididi, ich mache alles gut. Geh zurück zu Sarah und demütige dich unter ihrer Hand. Also geh wieder in die Situation hinein und erleide das. Aber du hast ein größeres Ziel. Ja, du weißt jetzt, warum du das erleidest. Das ist was ganz anderes, als wenn du einfach nur immer leiden musst und an der Situation und weißt nicht warum, wieso, weswegen. Jetzt gibt er ihr den Ausblick, warum das geschehen soll und jetzt macht Hagar genau das. Ja? Sie geht wieder zurück, weil sie ihm vertraut. Dieses Vertrauensverhältnis ist da. Da ist jemand, der sich um mich kümmert und wenn der mich in die Situation zurückschickt, dann kann ich das auch ertragen und dann will ich das auch ertragen. So geht Gott mit ihr um. Ein Gott, der mich sieht. Jetzt gucken wir mal von Hagar weg zu uns. Wen sieht Gott denn? Sieht Gott dich auch? Ja, natürlich sieht er dich. Gott sieht jeden Menschen. Ausnahmslos. Er kennt jeden Menschen ganz genau und er sieht auch jeden Menschen. Aber dieses Sehen, von dem Hagar hier spricht, ist ein anderes Sehen als nur ein mit den Augen sehen und erkennen, da ist jemand. Dieses Sehen, von dem Hagar spricht, ist viel, viel mehr. Ich sehe dich heißt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du denkst. Du bist viel, viel mehr als nur ein Mensch unter 8 Milliarden. Ich sehe dich, ich sehe deine Gedanken, ich sehe deine Fähigkeiten, ich sehe deine Wünsche, deine Träume, ich sehe auch deine Not und deine Schwierigkeiten, deine Krankheiten und all das. Ich sehe dich, ich kenne dich. Und das heißt nicht nur, ich erkenne das, sondern ich will mich gerne darum kümmern. Das meint, ich sehe dich. Ja, in diesem Sinne, wie Hagar das gesagt hat, ich sehe dich. Und da ist die Frage, sieht Gott dich auch so? Oder kannst du glauben, dass Gott dich auch so sieht? In diesem Sinne. Und ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf. Gott sieht, in dem Sinne, wie ich das eben gerade erklärt habe, in diesem Sinne, jeden, der zu seiner Familie gehört. Stellt euch einen Vater vor, der sieht seine Kinder doch anders als all die anderen Kinder, die nicht zu seiner Familie gehören, oder? Wenn der seinen Sohn zum Kindergarten bringt, da sind dann noch 120 andere Kinder, ja? Aber sein Sohn, das ist was Besonderes, oder? Ihr Mütter seht das doch nicht anders, oder? Ich spreche jetzt nur vom Vater, weil ich nun mal Mann bin, aber ihr Mütter, eure Kinder sind doch das Besonderste, oder? Die besten Kinder auf der Welt. Wenn man ganz realistisch ist, ist das Quatsch, klar, ja. Aber man hat sie besonders lieb und man kennt sie und man weiß, wie sie ticken und man kann manche Dinge beurteilen, warum sie was machen, ja. Das sind die besten Kinder der Welt. So ein Vater sieht seine eigene Familie doch mit anderen Augen als alle anderen. Und ich glaube, dass Gott das auch so ist. Wobei Gott unparteiisch ist und noch viel gnädiger ist. Aber er geht mit denen, die in seiner Familie sind, doch anders um, als mit denen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und das ist das, was ich meine. So, wenn also Gott mit seiner Familie so liebevoll umgeht und sie so sieht und sich so um sie kümmert, dann frage ich mich, warum hat er nur sich so sehr um Hagar gekümmert? Ich habe ja gesagt, Hagar ist Ägypterin. Hat nichts mit seinem Volk zu tun, auch nicht in irgendeiner Weise, was aus seinem Volk, also was sein Volk werden soll, aus einem ganz anderen Volk. Ja, Sklavin. Nach Gottes Plan ist sie nicht diejenige, die an der Bildung, an der Schaffung dieses Volkes, was er erschaffen will, beteiligt sein soll. Hagar war nicht in seinem Plan mit drin. Warum kümmert er sich um Hagar? Und auch der Sohn Ismael, ja, der aus ihr geboren heraus wird, der stammt zwar von Abraham, aber hat mit seinem Volk nichts zu tun. Habe ich ja eben schon gesagt, der war eher der Gegner vom Volk Israel, als ein Freund und ein Unterstützer. So, warum kümmert sich Gott um Hagar? Warum sieht er in diesem Sinne Hagar? Ganz einfach, weil sie zur Familie gehörte. Für Abraham war Hagar mit für Gott war Hagar mit Abraham verheiratet. Sie hat mit ihm geschlafen. Sie sind zusammengekommen, ein Fleisch geworden. Er hat zwei Frauen gehabt jetzt. Abraham hat das sicherlich anders gesehen, bin ich ziemlich von überzeugt. Der hat sie nämlich nicht als seine ebenbürtige Ehefrau behandelt. Der hat das sicherlich anders gesehen, aber für Gott gehört er in dem Moment zur Familie. Hagar, es gehört genauso dazu, weil Abraham ist mit ihr zusammengekommen. War das Gottes Plan? Habe ich vorhin eben schon gesagt, nein, das war nicht Gottes Plan. Das war auch nicht irgendeine Anweisung, die Gott gegeben hatte. Das waren menschliche Entscheidungen, die da eine Rolle gespielt haben. Aber Gott lässt sich darauf ein. Es geht nicht nach Schema F, so Gott hat einen Plan und wenn der nicht minutiös erfolgt wird, alle anderen, die schmeißt er raus. Nein. Gott geht auf diese menschlichen Schwächen und Fehler von uns Menschen ein und steht dazu. Er kümmert sich um Hagar, weil sie gehört zur Familie dazu. Interessant, ne? Ist Hagar das einzige Beispiel in der Bibel? Nee. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Beispiele. Es hat ihm nicht gefallen, dass David mit Bathseba Ehebruch begangen hat. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass später, wenn von Bathseba die Rede ist, obwohl David sie ja geheiratet hat, ist immer von der Frau des Uriah die Rede. Ist euch das schon mal aufgefallen? die Ehe, die David mit ihr geschlossen hat, die war für Gott eigentlich ungültig, weil sie war mit Uriah verheiratet. Und David hat einen riesengroßen Fehler gemacht, das ist ja auch klar. Da hat Gott ihm auch gesagt, er hat auch die Konsequenzen tragen müssen. Aber das war nicht Gottes Plan, absolut nicht, im Gegenteil. Und mit wem hat David Salomo gezeugt? Salomo, einer der größten Könige im Volk Israel, einer der reichsten, einer der weiseste König, den es jemals gab, weil Gott ihm diese Weisheit gegeben hat. Die Mutter war Batseba. War das von Gott vorher gedacht und geplant? Konnte gar nicht, weil Batseba war verheiratet. Das war nicht Gottes Plan. Das war menschliche Unzulänglichkeit, Fehler. Und Gott stellt sich dazu. Die Hure Rahab. Sind Huren in Gottes Sinne? Ganz sicher nicht. Die Hure Rahab. Damals, als Josua mit dem Volk in das verheißene Land eingezogen ist, hat die Hure Rahab die Kundschafter versteckt, hat dem Volk Israel geholfen. Und später hat sie einen vom Volk Israel geheiratet. Wisst ihr, dass die Hure Rahab in der Abstammungslinie von Jesus mit genannt ist? War das Gottes Plan? Nee. Aber Gott lässt sich auf unsere Unzulänglichkeiten ein. Ja? Dass Rahab eine Hure war und sie war ja auch keine Jüdin, also keine vom Volk Israel. Ruth, Moabiterin, ja, genauso. Gehörte nicht zum Volk Israel, aber sie hat ihrer Schwiegermutter gedient. Sie hat ihr Leben hingegeben, genauso wie Rahab übrigens auch. Rahab hat im Grunde genommen ihr Leben in die Hand des Volkes Israel gelegt. Im Grunde, wenn du so willst, in die Hand Gottes. Ja? So, und deswegen, das ist der Hintergrund. Sie haben sich Gott anvertraut letztendlich. Ja, haben Ja gesagt, so, du kannst mit mir machen, was du willst. Und Ruth ja auch. Und Ruth steht genauso im Stammbaum von Jesus als Moabiterin. Sie hat den Boas geheiratet. Ja, und das sind nun mal jetzt ein paar Beispiele. Also Gott geht auf Dinge ein, die nicht eigentlich seinem grundlegenden Plan entsprechen. Wir können das auch an Jesus sehen zum Beispiel. Als Jesus hier gedient hat, kommt eine Frau aus dem Ausland zu ihm und sagt, bete für mein, beziehungsweise rühr meinen Sohn an, ja, der ist krank. Und Jesus sagt, ich bin zum Volk Israel geschickt. Das war nicht in seinem Plan drin. Das gehörte nicht zu dem Auftrag, den er von Gott bekommen hatte. Und ich sag mal, wenn wir so richtig engstirnig sind, wie wir manchmal als Menschen ja sind, dann würden wir sagen, nee, stimmt nicht im Plan, also wir Deutschen zumindest, ne, passt nicht in unseren Plan rein, machen wir nicht. Und so hat Jesus ja eigentlich auch zu Anfang geantwortet. Aber die Frau ist hartnäckig und bleibt an Jesus dran und sagt so, die Hunde leben sogar von den Krümeln, die vom Tisch runterfallen. Also lass doch mal bitte einen Krümel fallen. Ich will ja gar nicht zu dazugehören, ich will ja nur Hund sein, aber ich möchte einen kleinen Krümel abhaben. Und Jesus sieht diesen Glauben, ja, von dir kann ich etwas bekommen, wenn es nur ein Krümel ist, das reicht mir doch schon. Sie wollte nicht mehr, sie wollte nicht alles haben, ich will ja nur einen Krümel. Und das beeindruckt Jesus so sehr und sagt, ja, ich weiche von dem Plan, den Gott mir gesagt hat, ab und ich habe Barmherzigkeit und ich sehe dich und ich kümmere mich um dich. Ja, und ihr Kind wurde gesund. So merkt ihr, dass Gott nicht nach deutscher Bürokratie handelt, sondern Gott hat ein riesengroßes Herz und er will mit jedem diese Beziehung haben. Er will jeden sehen, so wie in diesem Sinne, wie er Hagar gesehen hat. Aber wichtig ist, dass wir diese Beziehung auch eingehen. Also wir müssen eine Verbindung zu ihm haben, damit das möglich wird. Wir müssen in seine Familie hineinkommen in dem Sinne, damit wir überhaupt das in Anspruch nehmen können, was Gott uns geben will. So, und damals im Alten Testament, kam man in diese Beziehung mit Gott, ja, nur hinein, wenn man irgendwo eine Verbindung zu diesem Volk Israel bekam, auf welche Art und Weise auch immer. Ich habe ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Manchmal durch Heirat schlichtweg. Ja, dann gehörte man dazu. Oder auch, wenn man zum jüdischen Glauben sich bekannt hat, also konvertiert ist von einem anderen Glauben dahin, da hinein. Das war auch möglich, ja, zum jüdischen Volk zu gehören. So, also irgendwo musste eine natürliche Verbindung herkommen. Ja. Im Neuen Testament ist das anders. Seit Jesus ist das anders. Da muss diese natürliche Verbindung nicht da sein, sondern eine geistliche Verbindung. Und diese geistliche Verbindung hat Jesus uns ermöglicht, dass wir mit Gott in Gemeinschaft treten können. Er hat die Hürde, die zwischen Gott und uns steht, diese geistliche Hürde, die Sünde, die wir begangen haben, weggeschaffen und schafft uns diese Verbindung zu Gott, dass wir zu seiner Familie dazugehören. Und inzwischen besteht das Volk Israel nicht mehr nur aus Juden und konvertierten Andersgläubigen, sondern aus allen Menschen. Egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, welche Sprache sie sprechen, egal, woher sie kommen, wenn sie Jesus im Herzen haben, gehören sie zum Volk Gottes. Und Gott sieht sie. In diesem Sinne sieht, wer sie sind, was sie denken, was sie fühlen, was sie sagen. Der Vater, ein guter Vater, sieht seine Kinder. Und jetzt nochmal zu der ersten Frage, die ich gestellt habe. Wie geht's dir, wenn du hörst, dass Gott dich sieht? Alles von dir weiß. Auch die Dinge, die du niemandem verraten würdest, nicht mal deinem Ehepartner. Gibt's da sowas? Geht das nur mir so? Genau. Es gibt so Dinge in unserem Herzen, die würden wir gar nicht weitergeben, aber Gott kennt sie. Und eigentlich müssen wir uns schämen vor Gott, ne? Dass wir solche Gedanken haben manchmal. Gott sieht das und schimpft nicht. Gott macht uns nicht fertig. Gott nutzt diese Information, das Wissen über uns nicht aus, um uns zu bestrafen, um uns kaputt zu machen, um uns zu degradieren, um uns bloßzustellen, uns zu beschämen. Er hätte alles Recht dazu. Er ist Gott, er hat uns geschaffen. Er hätte alles Recht dazu, uns zu richten für das, was wir getan oder gedacht oder auch gemacht haben. Wir haben sicherlich auch Dinge gemacht, die niemand gesehen hat, außer Gott. Und wir müssen uns dafür schämen. Gott will uns nicht zerstören, er will uns nicht richten, sondern er will uns freisetzen. Er will uns zu Kindern machen und vergeben. Vergeben. Er bietet uns an, all dieses Schlechte zu löschen. Welch eine Gnade. Er weiß ganz genau, da steht alles aufgeschrieben. Strafregister. Polizeiliches Führungszeugnis, hast du sowas schon mal gekriegt? Da steht alles drin, was zumindest polizeilich erfasst ist. Und das ist nicht so viel. Also vieles steht da gar nicht drin. Gott hat noch ein viel, viel detaillierteres Führungszeugnis. Der kennt alles. Und er bietet dir an, all den Schrott, der da drin steht, alles, wofür du dich schämst, alles, wo du sagst, hätte ich das mal niemals gesagt oder gemacht oder gedacht. Er bietet dir an, das zu löschen. Nicht nur zu überdecken, zu löschen, wirklich komplett auszulöschen. Und die einzige Voraussetzung ist, Herr, mach das bitte. Vergib mir. Und das, weil Jesus die Strafe für den Mist, den wir begangen haben, am Kreuz getragen hat. Weil Strafe muss sein. Gott ist Richter und er wird richten. Und er hat gerichtet, nämlich er hat Jesus gerichtet für uns, für diesen Mist, den wir gemacht haben. Und deswegen kann er sagen, ich lösche das jetzt aus, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, so Jesus, komm du in mein Leben, ich will dir gehören, ich will dir gehorchen. Nicht als Sklave in dem Sinne, sondern ich will dir folgen, weil ich möchte gerne so leben wie du bist, so möchte ich werden. Und deswegen schließe ich mich dir an und höre auf dich. Aber ich brauche auch diese Reinigung. Du musst mir neu anfangen schenken, damit ich das überhaupt schaffe. Und genau das verspricht er uns und dann wird es ausgelöscht. Und wenn irgendjemand nachguckt, was hat er denn alles gemacht, ist nichts mehr da. Nichts mehr. Und Gott wird eines Tages jeden Menschen vor sich haben als Richter und dann stehst du da und er wird in diesem Buch gucken. Und wenn du nicht zu Jesus gekommen bist und sagst so, vergib mir, dann steht das, der ganze Mist da noch drin. Und dann wird Gott sagen, ich muss dich strafen, ich muss dich verurteilen dafür. Das ist die Konsequenz. Übrigens ist das egal, ob du sein Kind geworden bist oder nicht. Sobald du nicht um Vergebung gebeten hast, ist das weg. Wann wird das gelöscht? In welchem Moment? Wenn wir Buße tun, so steht es in der Bibel. Wenn wir umkehren, wenn wir sagen, ich will das nicht mehr tun. Ich hasse das, was ich da getan habe. Ja? Ich bitte dich um Vergebung. Ich will nicht mehr so leben. Das meint das, nichts anderes. Und wenn ich das tue, von Herzen tue, dann wird das gelöscht. Und dann kann ich vor Gott treten. Und dann hilft uns Jesus auch noch dabei, sauber zu bleiben, sage ich mal in diesem Sinne, dass da nicht wieder was reinkommt, wenn wir auf ihn hören. Durch seinen Geist macht er uns bewusst, ja, gibt uns Ratschläge. Wie der Hagar, dieser Ratschlag, kehrt zurück. Geh den Weg, den ich für dich vorbereitet habe. Auch wenn der vielleicht schwer ist, wenn der vielleicht mühsam ist, wenn er für dich Not oder irgendetwas bedeutet, geh den Weg. Und wenn du den gehst, dann bin ich mit dir, dann sehe ich dich, dann kümmere ich mich um dich. Und ich weiß auch, was du aushältst, ich weiß auch, was du ertragen musst, aber ich werde mich um dich kümmern, ich lasse dich nicht mehr los. Du bist in meiner Hand und niemand reißt dich aus meiner Hand. Ich behüte dich und du kommst dahin, wo du hinkommen willst, ins ewige Leben, zu mir. Das ist das, was Gott will. Deswegen streckt er die Hand aus. Deswegen hat er Jesus geschickt auf diese Erde und sagt, komm, folge mir. Hagar ist umgekehrt. Hagar ist nicht weitergegangen nach Ägypten, sondern sie ist umgekehrt. Sie hat sich auf Gottes Reden eingelassen und hat gesagt, ja, ich vertraue dir und ich gehe mit dir. Und ich nehme tatsächlich auch diese Bürde auf mich, wieder zu Sarah zurückgegeben. Was ist das für eine Demütigung? Du bist froh, aus dieser Situation raus zu sein, die dich so bedrückt. Und dann gehst du zurück und was musst du machen? Du musst dich richtig demütigen. Du musst sagen, entschuldige, dass ich weggelaufen bin. Das war Mist. Was ist das für eine Demütigung? Sämtlicher Stolz geht dabei drauf. Da fühlst du dich so richtig wie der allerletzte Mensch. Vor allen Dingen, weil Sarah mit Sicherheit nicht gesagt hat, ich freue mich ja so, dass du wieder da bist. Wieso bist du weggelaufen? Wie kannst du nur? Ja, da kam es mit Sicherheit so. Also das war nicht einfach für Hagar, aber warum hat Hagar das gemacht? Weil sie Gott vertraut hat. Weil sie wusste, da ist jemand, der mich sieht. Ich bin nicht alleine. Selbst wenn ich das aushalten muss, ich weiß, es ist jemand da, der sich um mich kümmert. Gott lässt uns nicht allein. Und Gott will dich sehen wie ein liebender Vater. Und wenn er uns sehen will wie ein liebender Vater, dann sollten wir uns wie seine Kinder benehmen, sage ich mal ganz deutlich. Ein liebender Vater kümmert sich um seine Kinder, die, ich sag mal so, artig sind. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, was das bedeutet, das wisst ihr selber. Ja, wenn sie artig sind, dann wird er ihnen alles geben, was sie brauchen und wird sich um sie kümmern. Natürlich wird er sie erziehen und wird ihnen auch was sagen, ja, auch vielleicht nochmal eine liebevolle Ermahnung, aber er wird nie irgendwie böse sein. Aber unartige Kinder, also die, die eigentlich nicht tun, was er möchte, die muss er auch mal hart rannehmen. Er will das nicht. Also ich weiß nicht, mir ging das immer als Vater, wenn meine Kinder nicht das getan haben, was sie tun sollten, mir hat das auch wehgetan, wenn ich ihnen wehtun musste. Das habe ich nicht gemacht aus Spaß an der Freude oder weil ich ihnen gerne Schmerzen zufügen wollte oder sie mal böse anschnauzen wollte. Und dabei habe ich sicherlich auch meine Fehler gemacht und meine Grenzen überschritten, keine Frage. Aber das habe ich nie gerne gemacht, weil das mir so liegt. Aber um meiner Kinder willen, damit sie geradeauslaufen, damit sie lernen, richtig gut zu laufen, muss man manchmal auch hart sein. Erziehungs, Methoden sind manchmal einfach, müssen konsequent sein. Und so geht Gott mit uns auch um. Und wir tun gut daran, darauf zu hören. Wenn Gott korrigiert, dass wir darauf hören. Er möchte uns behüten. Und denk mal an vorhin, auch als wir gebetet haben. Wir wissen nicht, was vor uns steht. Ich weiß, dass in der Bibel steht, dass es nicht einfacher wird in dieser Welt. Und wir wünschen uns so sehr Frieden, aber wir wissen auch, und wir müssen uns auch bewusst machen, wir können keinen Frieden, wir können keine heile Welt erwarten. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, dass es schlimmer wird, dass die Leute immer mehr von Gott wegkommen. Und wir stehen immer in der Versuchung, uns daran zu halten. Auch weiter von, auch verführt zu werden vom Feind, aber uns auch an die Gesellschaft anzunähern und ähnlich zu ticken. Also weiter weg von Gott. Dinge, die Gott gesagt hat, nicht mehr so ernst zu nehmen und so weiter. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott nochmal ganz bewusst sagt, so hört auf mich, guckt in mein Wort, was ich will und bleibt bei mir als meine Kinder, als, ich sag mal, artige Kinder in dem Sinne. Ja, das tut uns gut. Kinder, die weglaufen, die laufen auch mal vors Auto und Gott, der Vater kann sie nicht davor bewahren. Ich weiß, das sind jetzt ernste Worte, aber ich weiß, dass nicht jeder, der mal zu Jesus Ja gesagt hat, im Himmel landet. Das hört man nicht so gerne, aber ich will euch keine Angst machen. Aber ich deutlich sagen, wir leben noch in dieser Welt, wo der Feind uns verführt von Gott weg. Das ist sein Ziel. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufrichtig sein, wenn wir nicht an Jesus dranbleiben und an ihm festhalten und auf ihn hören, dann kann es passieren, dass wir vom Weg abkommen. Habt keine Angst davor, sondern bleibt einfach treu. Und wenn der Heilige Geist dir was sagt, was nicht in Ordnung ist, dann bitte um Vergebung. Dann wird es gelöscht. Du brauchst keine Angst zu haben, selbst wenn es das 5000. Mal ist. Wenn 4999 gelöscht sind, dann ist es für Jesus das erste Mal. Und er löscht es wieder. Wir brauchen, lass dich vom Feind auch nicht einlullen, sondern wir können zu ihm kommen und sagen, Herr, ich will nicht mehr so leben, vergib mir. Gott weiß sowieso, was wir tun. Wir können nichts vor ihm verbergen. Aber er wird es nicht gegen uns missbrauchen, sondern er wird immer dafür sorgen, so, ich will dich davor bewahren, ich will das, was dich belastet in deinem Leben, ich will dir das wegnehmen, ich will das auslöschen, ich will, dass du ein gutes Leben führst, ein wertvolles Leben bist und Licht bist in dieser Welt, damit noch mehr Menschen zu ihm kommen, damit noch mehr Menschen sagen können, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das wünsche ich für jeden Einzelnen, dass jeder sagen kann, so, ich habe keine Angst vor Gott, obwohl der genau weiß, wie ich ticke. Du bist ein Gott, der mich sieht, weil er mich liebt, habe ich Vertrauen zu dir und ich höre auf dich. Amen.